Jesus, du darfst in mir regieren und ich tue, was du siehst. Stimmt das? Wir finden es heute mal zusammen raus. Und zwar geht's. Gehen wir heute weiter in unserem Jahresmotto «Ich bin». Und ich muss mich noch gut erinnern, wo wir an diesem Motto herumgefühlt haben, unsere Retrette und überlegt haben, was wollen wir für das Jahr machen. Und wir sind auf das «Ich bin» gekommen und auf das Mal ist die Frage, ja, mit «Ich bin», also «Und er? Und jetzt?» Ja, jetzt, also «Ich bin» und wir wissen, dass Jesus 7-mal ein «Ich bin»-Wort an seine Jünger richtet. Und wir sind ja auch. Und gleich ist das manchmal gar nicht so einfach, so dass einfach sie zufrieden sein mit sich selber, zufrieden sein mit dem, wo man dran ist. Und dort wollen wir heute ein bisschen reintauchen. Wir haben in den letzten 2 Mal von Lara und vom Gebu gehört, dass wir in ihm sollen sein und dass wir ohne ihn nichts tun können. Weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist so. Können wir nur Amen dazu sagen. Und heute wollen wir es eben auch ein bisschen brechen noch auf «Ja, jetzt». Jetzt haben wir Predigten gehört, wir haben Bibelverse dazu gelesen. Und gleich ist es manchmal noch so nicht greifbar, nicht nach. Und dann wollen wir heute ein bisschen reintauchen. Weil ich glaube, und ich habe das Gefühl, ich merke so, wenn man mit Gleichaltrigen oder jetzt vielleicht bei mir Jüngeren im Gespräch ist, ich zähle offiziell nicht zu Jugendlichen jetzt. Wenn man mit Jugendlichen im Gespräch ist, Jugendliche ist 13 bis 25 übrigens, wenn man mit Jugendlichen im Gespräch ist, was sie beschäftigt und das ganz viel über Identität sich dreht. Wer bin ich? Was ist mein Platz auf dieser Welt? Was soll ich machen? Und ganz viel Blick in die Zukunft. Es gibt Statistiken, wo man die Jugendlichen befragt hat, über was machst du dir Sorgen, über was machst du dir Gedanken? Und eigentlich 90% von allen Antworten sind Sachen, die in die Zukunft rausgehen, wo man merkt, dass sie Sachen nicht geklärt, nicht definiert, unsicher. Sei es Altersvorsorge, das Klima, Gleichstellung von Mann und Frau in Wirtschaft. Und ganz viele Junge haben sich angefangen zu aktivieren, irgendwie sich in irgendwelche Gruppierungen zusammenzutun und haben es wahrscheinlich nur gut gemeint oder dabei ist zum Teil gar nicht so gut Zeug rausgekommen. Es haben sich Menschen angefangen auf Strassen zu kleben. Die machen das ja nicht böswillig, oder? Ich war auch mal in einem Stau und mir so überlegt, also, was hat es nicht ins Hirn geschissen? Was bringt es mich jetzt, nicht da auf die Straße zu kleben und ich komme zu spät in die Schule? Und so in der Vorbereitung ist mir das wieder in den Sinn gekommen und gemerkt so, hey, also, nicht wirklich, sind die blöd? Und ich bin mit Gott ins Gespräch und wie gemerkt, ja, nein. Die haben ein Leiden, die haben eine Not. Aber sie wissen nicht, woher damit. Sie haben Angst um ihre Zukunft. Sie wissen, dass sie sind, und ihr Und Jetzt ist, oh Scheibe, wenn ich rausgucke, dann sehe ich, es geht bergab. Und wir haben ganz viele Sachen, Erdölpreis, Kriege, die uns Sorgen machen. Und wir haben uns angefangen, um die Sachen rundum zu drehen und uns anfangen, um die zu kümmern. Und das sind ganz wichtige Sachen, versteht mich nicht falsch. Ich will das nicht schlecht reden. Es ist wichtig, dass wir uns für diese Sachen einsetzen. Aber ich glaube, in diesem ganzen Aktivismus hat die Welt, hat die Gesellschaft etwas anfangen zu vernachlässigen. Sich selber. Wir müssen nicht nur zur Umwelt schauen, dass es denen gut geht. Wenn die Umwelt in 50 Jahren perfekt ist, aber wir nur noch kaputte Menschen haben, bringt es das, wie, also hat, ist wie alles ins Leere gegangen. müssen uns anfangen, um uns selber zu kümmern. Und jetzt? Ja, ich bin. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Was machen wir? In dem Ganzen innen stecken wir schon vollkommen. 25% von allen Jugendlichen haben schon mal Selbstmordgedanken gehabt. Das zeigen die neuesten Studien nach Corona. Seelische Gesundheit ist etwas, was mega angegriffen ist in der heutigen Zeit. Und ich kann es verstehen. Wir haben uns angefangen, um andere Sachen zu drehen, um andere Sachen zu kümmern. Aber schlussendlich müssen wir so fest im Reinen sein mit uns selber, einen Weg finden, dass wir am Ende des Lebens anstehen können und sagen, es hat sich gelohnt, es war gut gewesen und ich kann jetzt in den Himmel gehen. Nicht, weil ich mich besonders gut um das Klima gekümmert habe, sondern weil ich Jesus kennengelernt habe. Und Jesus kümmert sich um dich. Und wenn Jesus sich um dich kümmert, hast du auch das Recht, dich um dich zu kümmern. Er hat dafür gesorgt, dass es möglich ist. Und jetzt will er dafür sorgen, dass es sein Geschenk auch angenommen wird. Um das zu können, machen wir einen kurzen Ausblick in die Psychologie. Und wir schauen zwei Begriffe an, wie wir geprägt werden, wie wir aufgebaut sind als Menschen, wie wir mit Situationen umgehen und wie uns das nachhaltig in unserem Leben verändert. Der erste Begriff ist Resilienz. Resilienz bezeichnet die Fähigkeit von einem Menschen, trotz belastender Lebensumstände oder schwierigen Situationen psychisch gesund zu bleiben und sich sogar in diesen Stresssituationen weiterzuentwickeln. Es ist die Fähigkeit, Herausforderungen zu bewältigen, sich anzupassen, zu adaptieren und gestärkt aus schwierigen Situationen herauszukommen. Resiliente Menschen können Stress besser bewältigen, haben ein positives Selbstbild, sind vielleicht manchmal sogar ein bisschen überzeugt von sich selber und verfügen über wirksame Bewältigungsstrategien, um mit Schwierigkeiten umzugehen. Jetzt, vielleicht erkennst du dich oder in vielen Sachen, vielleicht auch weniger, vielleicht bist du eher beim zweiten Begriff. Das ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Vulnerabilität. Vulnerabilität bezeichnet die Anfälligkeit oder die Verletzlichkeit von einem Menschen für negative Einflüsse oder Belastungen. Es ist die Neigung, aufgrund von bestimmten Umständen oder persönlichen Merkmalen mit einem erhöhten Risiko für negative Auswirkungen ausgesetzt zu sein. Menschen, die vulnerabel sind, können empfindlicher auf Stress, Traumata oder belastende Ereignisse reagieren. Vulnerabilität kann durch verschiedene Faktoren wie genetische Veranlagung, Umweltbedingungen oder persönliche Lebenserfahrungen beeinflusst werden. Und gerade im Zeitalter, wo man eben jugendlich ist, sind diese zwei Faktoren sehr entscheidend und prägt uns mega. Und jetzt ist es nicht so, dass man entweder vulnerabel oder resilient ist, sondern es ist mehr so, hier ist Resilienz und hier ist Vulnerabilität. Und da ist man wahrscheinlich, vielleicht gibt es Menschen, die vielleicht hier sind. Und dann bewegen sich die so in diesem Range von vielleicht 1-2 Schritten gegen links und 1-2 Schritten gegen rechts. Aber ihre Tendenz ist, dass sie eher negativ darauf reagieren, wenn Stresssituationen kommen, wenn Herausforderungen kommen. Vielleicht spricht das zu dir, vielleicht bist du das, wo du merkst, ja, hey, wenn wir, also, das können kleine, also natürlich können es grosse Sachen sein, aber es können Kleinigkeiten sein. Gehst aus dem Haus, bist auf dem Bus und merkst, Scheibe, ich habe das Portemonnaie vergessen. Das reicht, um uns Menschen zum Teil aus der Fassung zu bringen. Oder der ganze Tag ist kaputt. Vielleicht bist du eher auf der resilienten Seite und du vergisst jetzt nicht gerade extra dein Portemonnaie, dass du eine Herausforderung hast, aber du bekommst vielleicht eine Herausforderung im Job und es stresst dich nicht, sondern du weißt, yes, jetzt habe ich etwas zum Wachsen und weil ich das jetzt machen kann und auch wenn das schwierig ist, dann bin ich dann ausgerüstet, vielleicht kommt am nächsten Tag genau die gleiche Herausforderung und dann weiss ich, wie ich damit umgehe. Aber diese zwei Faktoren, die prägen unser Verhalten und die prägen uns Menschen, wie wir sind. Und es ist auch nicht so, dass wir so geboren werden und so das Leben lang bleiben in diesem Range. Vielleicht bist du aktuell hier ganz rechts und mega viele Sachen bringen einfach immer Stress und Druck. Und du siehst deinen Kollegen, der so immer gechillt ist. Und du willst so werden wie er. Das ist nicht fertig, das ist möglich. Jesus hat einen Weg. Der Heilige Geist arbeitet in uns. Und wir werden immer mehr dazu verändert, wie er ist. Und haben nicht das Gefühl, hier, das ist das Beste. Also hier ist das Ziel. Vielleicht bist du hier so gechillt, dass ganz viele Sachen an dir vorbeigehen. Also dass du auf das Mal in die Zeuge hineinschlitterst, wo du dir vielleicht ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht hättest. Vielleicht wäre dir das nicht passiert. Es ist nicht alles auf die leichte Schulter genommen. Es ist nicht alles auf die lange Bank rausgestossen. Ja, weißt du, die Arbeit, die kann ich dann 2 Tage auch noch schreiben. Dann bist du eben vielleicht 2 Tage spät. Es gibt viele Sachen, die Sachen können prägen, können verändern. Ich zum Beispiel, ich glaube, ich war in meiner Schulzeit recht weit hinten. Ich hatte kein Selbstvertrauen und wenn schwierige Situationen auf mich zukommen, hat es mich gehindert. Bin ich aus der Fassung gekommen. Bei mir hat das sehr fest, sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun gehabt. Ich bin eigentlich in meiner Schulzeit permanent nur gecancelt worden, gemobbt worden, ausgeschlossen worden. Sicher auch davon abhängig war, dass ich viel Schulwechsel hatte. Und wenn du mal in dem Strudel bist, wo es Achi geht, dann geht es nicht so schnell wieder Ruhe. Dann gibt es einfach Achi. Und ich würde mich als sehr vulnerabel beschreiben in dieser Zeit. Aber das hat sich geändert. Das hat sich einerseits geändert, weil, als ich die Berufsschule bekam, neue Klasse, niemand hat mich kennt von vorher, niemand hat gewusst, dass ich immer gemobbt wurde. Und auf einmal habe ich Freunde gefunden. Auf einmal haben die Freunde mich einfach cool finden und es ist wie einfach wieder aufwärts zu gehen. Und ich habe mich da ein bisschen weiter gegen links anfangen bewegen und bin auf einmal ganz hier und habe eben vielleicht ein paar Gedanken zu wenig gemacht und habe mich jetzt irgendwie anfangen einpendeln. Also Selbstvertrauen von deinen Mitmenschen, das ist mega, mega wichtig und beeinflussend. Und die grösste Lehre aus dem ist nicht, hätte ich doch einen Kollegen, der so zu mir redet und mir ein gutes Gefühl gibt, sondern wo bin ich, der Kollege, die Kollegin, die ein gutes Gefühl gibt? Wo kann ich meiner Freundin zusprechen, dass ich sie cool finde? Wo kann ich meinem Kollegen sagen, hey, ich finde es im Fall cool, wie du das machst? Das sind mega wichtige Sachen. Ich möchte euch noch ein anderes Beispiel, wahrscheinlich etwas vom prägendsten, mitgeben. Es war gerade anfangs von meiner Lehre. Da war ich bei meinem Vater daheim und wir haben im Keller so Regale eingebaut. Und es hat gerade nicht wollen. Es hat gerade nicht gepasst. Wir mussten ein bisschen murksen und machen. Und es war kurz davor, dass wir ausfällig geworden wären. Und dann ist es gleich gegangen. Und dann weiss ich noch, mein Vater, dann sieht er, weisst du, gerne mehr bescheisst man nicht. Und ist ja mehr lustig, oder? Hey, aber ich könnte mich nicht vorstellen, was der Satz in mir hat ausgelöst. Mein Vater, der ja offensichtlich den gleichen Nachnamen hat wie ich, sagt, weisst du, gerne bescheiss man nicht. Hey, ich bin den nächsten Tag rumgelaufen, als könnte ich die Welt verändern. Weil mein Vater hat mir gesagt, gerne bescheiss man doch nicht. Der kann machen, wie er will. Und es kommt gut. Ich war eigentlich unbesiegbar in meinen Gedanken. Weil mein Vater sieht, den gerne bescheiss man nicht. Und ich weiß nicht, ob mich schon mal ein Bibelvers so fest unbesiegbar hat fühlen. Und ich habe mir vorbereitet gefragt, wieso eigentlich? Das macht ja absolut gar keinen Sinn. Epheser 1,19 bis 20. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich grossen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz zu seiner rechten Seite gab? Wir singen den Song. Es ist die gleiche Kraft, wo ihn vom Tod auferweckt hat, wo in uns wirkt. Wieso hat das Wort, das da drin steht, was das Wort Gottes ist, was unsere Richtschnur ist, was unsere Leitplanke soll sein im Leben, nicht die gleiche Auswirkung wie mein Vater, der sieht, den Germen bescheiss man nicht. Das ist ja noch lange nicht, dass alles gut kommt. Das ist einfach, dass man uns nicht bescheisst. Und ich bin ziemlich sicher, es liegt daran, dass wir den Jesus nicht genug kennen. Die Beziehung zu meinem Vater ist nach. Oder immer für mich nach. Ich meine, meine Eltern sind geschieden. Ich bin recht lange nur jedes zweite Wochenende zu meinem Vater. Und gleich hat das jedes zweite Wochenende so eine brutale Nähe gehabt, dass der Satz mein Leben verändert hat. Und irgendwie die Verse aus dem Epheser, wo der irgendwie leveltechnisch noch mal viel weiter oben wäre, tut es weniger. Dann habe ich noch ein anderes Beispiel. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Hey, alles dient uns zum Besten. Wir, die aus Überzeugung an seine Auferstehungskraft glauben. Also, das ist ja eigentlich gefühlt ein Freipass. Ihr wisst, wie ich es meine. Wir wollen Gnade vom Herrn nicht missbrauchen. Aber es ist doch ein Freipass, der uns in eine Freiheit hineinführt, wo uns unsterblich werden mit unseren Gedanken, mit unserem Tun, mit unserem Handeln. Und wir lesen das so und denken, cooler Bibelvers, yes. Genau, geh auf Insta, ich höre irgendwie 100 Mal etwas über Rhabarberküche von Barbara und es bewegt uns wenig. So wie er lacht, hat er in dem Fall auch die ganze Zeit. Ein weiteres Beispiel. Matthäus 6, Vers 25 bis 33, das ist gerade ein längerer Abschnitt. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Stellt euch die seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Der Matthäus schreibt dann weiter über die Kleidung, über das Geld, über das Aussehen. Und dann im Vers 31, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Er sagt hier eigentlich, sorg dich nicht um dich, sorg dich um das, was ich will, was mein Herz ist, und ich kümmere mich um alles andere, wo ich haargenau weiss, dass du es brauchst. Es ist egoistisch, sich zuerst um sich zu sorgen. Und nicht zuerst zu fragen, Gott, was hast du vor? Und ich weiss, der Satz ist mega challenging, als ich das so vorbereitet habe, das aufgeschrieben habe, ich dachte, boah, Herr, ich habe noch so viel selber Sorgen. Noch so viel, weiss ich selber nicht, da bin ich mir am Überlegen, wie es im Sommer aussieht, wie auf einmal ein Studium ansteht und wir zögeln. Eine schöne Wohnung. Das ist cool, aber die kostet auch mehr. Und dann muss man sich Gedanken machen und dann habe ich mich angefangen, um das Geld zu drehen, bis man auf einmal der Herr gesehen hat. Also, ist dein Geld meine Gerechtigkeit, dass du dich so fest darum sorgst? Oder ist es nicht. Und er will eigentlich, er meint es ja nicht so, dass er sagt, du bist unwichtig. Sondern er meint es im Sinn von, sorg dich um das, was ich dir auf dein Herz lege und ich gucke für den Rest. Du darfst befreit sein. Das Reich Gottes ist wie ein Lohn, den du nicht Ende im Monat bekommst, für das, was du geleistet hast, sondern es ist ein Lohn, den du Anfang des Monats bekommst, der dich freisetzt, den Rest des Monats zu wirken. Das Wort, das der Matthäus hier braucht, setzt euch zuerst dafür ein. In anderen Übersetzungen ist es trachtet zuerst. Das ist ein griechisches Wort, das heißt zeteo. Es beschreibt komplette Hingabe. Sich hergeben, begehren. Und es ist eine ganz klare Befehlsform. Nicht «könntest bitte», sondern «tue», «begehren», «gib die her». Und es beschreibt nicht etwas wie bei einer To-Do-Liste, die du machst, und dann ist es gut, sondern es ist eher ein wiederkehrendes To-Do, wo, wenn du es abgehäkelt hast, gerade unten wieder aufploppt. Das Wort meint ein Begehren, das nicht aufhört, sondern das immer beständig ist. Und wenn das Begehren immer beständig ist, das Trachten nach seinem Reich immer beständig ist, dann ist auch seine Versorgung immer beständig. Und das von einem Vater im Himmel, der es nur gut meint. Und gleich trifft es mich nicht so fest wie mein Bär, wo mir sagt, ein Germe bescheisst mich nicht. Also wieso sollte ich meine Probleme hinter mir lassen und mich auf das fokussieren, was Jesus mir aufs Herz legt? Und ich kann dir keine rationale Antwort geben. Ich kann dir nicht sagen, ja, mach es einfach aus dem Grund, sondern du wirst es selber herausfinden. Und zwar in dem Moment, wo du ihn anfängst kennenlernen. In dem Moment, wo Jesus mir näher ist als meine Frau, näher ist als mein Vater, wird das, was da drin steht, gleich viel und mehr auslösen als Sachen, die geliebte Menschen, die uns mega nach sind, einfach auslösen in uns innen. Sich Sorgen heisst, sich mehr um sich selber kümmern als um Gott. Und eigentlich möchte ich mich nicht mehr um mich selber kümmern als um Gott. Aber es passiert. Es passiert mir immer wieder. Aber nicht nur mir. Psalm 55, Vers 23. Überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Er wird dich wieder aufrichten. Niemand lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Das ist der Abschluss vom Psalm 55. Klingt mega ermutigend. Aber der Psalm 55 fängt nicht so an. Mein Herz krampft sich zusammen, Todesangst überfällt mich, Furcht und Zittern haben mich erfasst und vor Schreck bin ich wie gelähmt. Das sind Vers 5 und 6 aus dem Psalm 55. Anscheinend, das ist von David geschrieben, anscheinend hat schon der David eigentlich ähnliche Prozesse durchgemacht. Und gleich kommt er zu dem Schluss. Überlass alle deine Sorgen dem Herrn, er wird dich wieder aufrichten. Niemals lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Eigentlich nochmal das Gleiche. Wenn du dich um Gott seine Angelegenheit anfängst kümmern, wird er sich auch um deine kümmern. Was für eine Zusage. Aber sie kommt nur an mein Herz, wenn er auch mein Daddy ist. Wenn er mir näher ist, als mein Vater es könnte sein. Und mir tut das weh, ich habe mein Daddy auch gern. Er ist mega wichtig in meinem Leben. Aber den Platz muss ich freilassen. Für Jesus. Ich muss auch den Platz, den meine Frau bekommt, den nächsten Platz an meinem Herzen, muss ich freilassen für Jesus. Ich muss Jesus dort heranlassen, damit sein Wort mich verändern kann. Schlussendlich geht es nur darum, ob ich ihn kennt. Der Mann am Kreuz, wo mit Jesus gekreuzigt wird, so ein wunderbares Video dazu gesehen. Jesus verspricht ihm, du kommst mit mir in den Himmel. Er kommt in den Himmel. Und dort oben fragen sie ihn, wer bist du? Den habe ich also wirklich noch nie gesehen, von dir habe ich noch nie etwas gehört. Hast du begriffen, was es heisst, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist und dass du gerecht gesprochen bist durch sein Blut am Kreuz? Nein, noch nie gehört. Ja, aber bist du getauft? Als Kind, als Erwachsener? Mit Wasser? Nein, mit Feuer? Nein, wieso sollte ich mit Feuer getauft sein? Und dann fragen sie, ja, aber wieso bist du hier? Und er sagt, ja, der Mann in der Mitte hat gesagt, ich kann kommen. Schlussendlich braucht es nicht mehr. Schlussendlich braucht es nicht mehr, als dass Jesus uns kennt. Das ist das Ticket. Es gibt eine andere Geschichte in der Bibel, wo Menschen zu Jesus kommen und sagen, ja, aber lass uns rein, wir haben doch in deinem Namen Dämonen austrieben. Wir haben doch in deinem Namen Kranke geheilt. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Ich bin überzeugt, er hat das gesehen, weil sie sich ihm vorgestellt haben, mit was sie da haben. Es geht Jesus nie darum, was wir tun. Es geht Jesus darum, ob wir ihn kennen. Wir nach bei ihm sind. Weil sie hat gesagt, lass uns rein. Ich habe dich kennengelernt. Ich weiß, wer du bist. Vielleicht hat dir anders reagiert. Es geht darum, Jesus zu kennen. Und das ist etwas, das kann dir niemand abnehmen. Da kannst du 1000 Predigten hören. Das ist schon auch gut. Aber es ist etwas, was in deinem Herz passieren muss. Du musst dein Herz auftun. Und mit dem möchte ich zum Schluss kommen. Du musst dein Herz auftun und Jesus einladen, dass er Schritt für Schritt dir näher kommen kann. Oder sind vielleicht Mauern um dein Herz um. Und das tut weh, dich abzubauen. Aber es gehört dazu. Wir wollen uns ja nicht mehr um uns selber drehen. Was soll ich, was muss ich, welchen Job kann ich? Alles ich. Oh jetzt, was mache ich? Ich bin. Und ich richte mich auf Jesus aus. Und ich folge dem, was er für mich parat hat. Und folge dem, was er versprochen hat, führt in die Freiheit rein. Wir werden nachher in der Worship-Zeit wieder ein Ministry-Team da haben. Und wenn du merkst, ja, ich glaube, ich möchte den Jesus noch besser lernen kennen. Die ermutigende Idee. Gang hinter dich. Und lass dich beten. Es ist gut, wenn du das für dich entscheidest, aber mach es auch gerade fix. Es sind mega coole Leute, die dort mega gerne mit euch beten. Die euch Anliegen anonym behandeln. Ihr müsst nicht Angst haben, dass das irgendwie gesammelt wird. Aber Veränderung ist parat. Wir müssen unser Herz auftun. Du kannst dich ja weiter um dich selber drehen. Jesus zwängt sich dir nicht auf. Ein Eindruck, den wir heute im Vorgebet hatten. Weißt, Jesus könnte ja tiptop ohne die Ekklesia leben. Kein Problem. Jesus könnte ja die Ekklesia machen ohne irgendeine Person hier. Würde ich ganz sicher genug andere begabte Leute finden. Er braucht uns nicht. Aber wir brauchen ihn unglaublich. Ich glaube aber auch, dass jemand da ist, der Schmerzen im linken Ellbogen hat. Und nebst dem, dass Jesus dein Herz verändern will, will er auch die Schmerz, die körperliche Schmerz von dir nehmen. Und dich heute Abend heilen. Ich glaube, in all dem innen, sich um sich selber drehen, gibt es auch Menschen da, die merken, die Spirale bin ich schon ganz weit dahin. Und ich fühle mich vergessen. Und ich würde ja, glaube ich, gerne dem Jesus mich auftun, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er mich sieht, so weit unten ich bin. Und Jesus spricht dir heute Abend zu, ich sehe dich. Du bist mein geliebter Kind und ich habe Freude an dir. Und jetzt möchte ich euch noch einen Teil von einer Predigt, ich muss es vorlesen. Es ist eine Predigt aus dem Englischen, ganz bekannte, von Samuel Lockridge. Wenn ihr es näher im Original daheim vielleicht nachhören wollt, ermutige euch, das findet ihr ganz einfach. Es geht darum, dass er der Zeitkönig, sein Jesus, beschreibt. Dass das leider nur auf Englisch geht, habe ich das mal probiert zu übersetzen. Nach bestem Wissen und Gewissen. Und komm, wir stehen gerade alle auf. Ich werde das noch vorlesen. Und nachher gehen wir direkt in die Anbetung. Und ich ermutige dich wirklich, gang für dich alle beten. Die Bibel sagt, mein König ist der König der Juden. Er ist der König von Israel. Er ist der König von Gerechtigkeit. Er ist der König von allen Zeitaltern und er ist der König vom Himmel. Er ist der König von den Königen und er ist der Herr von allen Herren. Er ist mein König. Mein König ist ein souveräner König. Nichts kann seine grenzenlose Liebe definieren. Er ist beständig und stark. Er ist vollkommen aufrichtig. Er ist für immer standhaft. Er ist grenzenlos anmütig. Er ist kaiserlich mächtig. Und er ist unparteiisch barmherzig. Oh, du musst ihn kennenlernen. Er ist das grösste Phänomen, das jemals den Horizont dieser Welt betreten hat. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Befreier der Sünder. Er ist das Herzstück der Zivilisation. Er ist unvergleichlich. Er ist beispiellos. Er ist die erhabenste Idee in der Literatur. Er ist die höchste Persönlichkeit in der Philosophie. Und er ist die grundlegende Lehre der wahren Theologie. Er ist der Einzige, der qualifiziert ist, ein vollkommener, ausreichender Erlöser zu sein. Kennst du ihn schon? Er gibt den Schwachen Kraft. Er ist der, der für die Versuchten, Herausgeforderten da ist. Er hat Mitgefühl und er rettet. Er stärkt und stellt wieder auf. Er beschützt und er leitet. Er heilt die Kranken. Er reinigt die Aussetzungen. Er vergibt den Sünder. Er lädt Schulden, er befreit die Gefangenen, er verteidigt die Schwachen, er segnet die Jungen, er dient den Unglücklichen. Er kümmert sich um die Alten und er belohnt die Fleissigen und er beschenkt die Sanftmütigen. Ich hoffe, du weißt wer. Er ist der Schlüssel zum Wissen, er ist die Quelle vor Weisheit, er ist das Tor vor Befreiung, er ist der Pfad vom Frieden, er ist die Strasse vor Gerechtigkeit, er ist der Pfad vor Heiligkeit und er ist die Pforte vor Herrlichkeit. Kennst du ihn? Sein Leben ist unvergleichlich. Seine Güte ist grenzenlos, seine Barmherzigkeit ewig. Seine Liebe ändert sich nie. Sein Wort ist genug und seine Gnade längt. Seine Herrschaft ist gerecht, sein Joch ist leicht und seine Last ist fein. Ich wünschte, ich könnte ihn besser beschreiben. Aber er ist unbeschreiblich, er ist unbegreiflich, unbesiegbar, unwiderstehlich. Da bekommst du einen Nemo aus deinem Kopf. Und du kommst nie aus seiner Kontrolle. Du kannst nicht länger als er leben, aber du kannst auch nicht ohne ihn leben. Die Pharisäer konnten nicht ausstehen, aber sie auch noch nicht aufhalten. Pilatus hat keine Fehler an ihm gefunden und Herodes hat ihn nicht töten. Der Tod hat ihn nicht handeln und das Grab ihn nicht halten. So ist es. Das ist mein König. Das ist mein König, Jesus.